Hersteller, gravierender Angriff auf Saudi Aramcos Ölanlage direkt auf saudi-arabischen Boden. Das heißt, eine erhebliche Eskalation, die wir innerhalb kürzester Zeit am Persischen Golf erlebt haben. Und diese Eskalation ist in gewisser Weise Irans direkte Antwort auf eine US-amerikanische Politik des sogenannten maximalen Drucks. Eine Politik, die ein sehr weitreichendes Sanktionsregime gegenüber Iran verhängt hat und auf die Iran nun auf sehr drastische Weise reagiert. Und das ist tatsächlich ein taktischer Wandel, den wir in Iran seit April dieses Jahres, beziehungsweise seit April, Mai dieses Jahres erlebt haben. Davor hat Iran eine Strategie gefahren, die sich als Politik der strategischen Geduld formulieren ließ und auch so formuliert worden ist von der Teheraner Führung. Also strategische Geduld, die sich darin ausgedrückt hat, dass Iran es den Amerikanern nicht leicht getan hat, als sie also im Mai 2018 verkündet haben, sich nicht länger an die Atomvereinbarung halten zu wollen. Iran hat damals nicht mit entsprechenden Gegenmaßnahmen, nuklearen oder regionalen, reagiert. Aber nach einem Jahr sozusagen strategischer Geduld festgestellt, dass darauf zu setzen, dass die Europäer die entsprechenden wirtschaftlichen Erleichterungen, die Iran bräuchte, um gegen ein solches Sanktionsregime vorgehen zu können, nicht würden liefern können. Das heißt, die wirtschaftliche Situation im Iran hat sich kontinuierlich verschlechtert, also nicht nur nicht verbessert, sondern tatsächlich noch kontinuierlich verschlechtert. Und es ist den Europäern insbesondere nicht gelungen, Mechanismen zu entwickeln, um entsprechende wirtschaftliche Erleichterungen zu verschaffen, die auch der iranischen Bevölkerung zugutekommen. Das heißt, strategische Geduld ist gescheitert und Iran ist übergegangen zu einer Taktik, die sich quasi als kontrollierte Eskalation beschreiben ließe. Kontrollierte Eskalation, die sich darin ausdrückt, dass Iran zum einen Teile der Atomvereinbarung außer Kraft gesetzt hat. Das heißt, seit Mai hat Iran schrittweise in 60 Tagen Abständen Teile des Abkommens nicht mehr länger in seiner Vollständigkeit jedenfalls umgesetzt. Und auch, und das ist Teil der kontrollierten Eskalation, entsprechend am Persischen Golf Maßnahmen getroffen, die nicht nur quasi die unmittelbaren Verbündeten der Amerikaner treffen sollten, sondern auch ein klares Signal an die internationale Staatengemeinschaft senden sollten. Iran hat in erheblicher Weise von dieser Art der kontrollierten Eskalation profitiert. Der Abschuss der US-Drohne hat gezeigt, dass die Trump-Administration jedenfalls unter den derzeitigen Bedingungen davor zurückschreckt, direkte militärische Gegenschläge auf iranischen Boden durchzuführen. Das ist für Teheran ein erheblicher Erfolg gewesen. Also im Grunde genommen haben sie, wenn man so will, Trumps Bluff gecallt, ja, also festgestellt, er schreckt davor zurück, unter den derzeitigen Bedingungen jedenfalls solche Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Teheran hat auch festgestellt, dass die Europäer, zumindest bislang, auf formaler Ebene keine Gegenmaßnahmen getroffen haben, obwohl sich Teheran offenkundig schon lange nicht mehr in vollständigem Maße an die Vereinbarung hält. Teheran ist zudem gelungen, einige der Rivalen, wenn man so will, am Persischen Golf, nämlich einige seiner arabischen Nachbarstaaten, abzuschrecken. Wir haben erlebt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt haben, dass sie ihr militärisches Engagement im Jemen substanziell zurückfahren wollen. Auch das ein großer Erfolg für Teheran. Und selbst aus Riyadh, also unter Kronprinz Mohammed bin Salman, hören wir allerdings ganz andere Töne, die eher in Richtung Diplomatie und Verhandlungslösung gehen, als die Art der eskalatorischen Rhetorik, die wir vorher erlebt haben. Für Iran ist es aber auch vor allen Dingen innenpolitisch ein großer Erfolg gewesen, also eine Demonstration von Stärke gegenüber den Kritikern im Land, die schon lange dafür plädieren, dass Iran schon längst hätte aus der Vereinbarung austreten sollen. Und das ist der wichtigste Aspekt dieser eskalatorischen Maßnahmen, Iran hat erhebliche Verhandlungsmasse für sich erzeugt. Das heißt also, wenn Teheran morgen an den Verhandlungstisch zurückkehren müsste, kommt es nicht länger mit leeren Händen zu. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation als im April dieses Jahres, wo also Teheran noch diese Taktik der strategischen Geduld umgesetzt hat. Mit anderen Worten, Eskalation hat sich für Teheran bezahlt gemacht. Und das ist etwas, was uns im Grunde genommen etwas besorgen sollte. Auf der anderen Seite erleben wir, dass wenn Teheran weiter eskaliert, und es hat erhebliches Potenzial weiter zu eskalieren, mehr zu verlieren als zusätzlich zu gewinnen hat. Und das heißt, es gibt hier ein gewisses Gelegenheitsfenster. Wir haben nämlich auf der anderen Seite eine Trump-Administration, die alle zumindest nicht-militärischen Maßnahmen nahezu vollständig ausgeschöpft hat. Sie haben Iran dermaßen breit sanktioniert, dass es eigentlich kaum noch Sanktionsmöglichkeiten gibt, die Irans Wirtschaft zusätzlichen erheblichen Schaden zufügen könnten, der abschrecken würde. Sämtliche sensible, wenn man so will, Wirtschaftssektoren in Iran sind bereits von Sanktionen betroffen. Das fängt an mit der Automobilindustrie, mit dem Ölexport, Gas, petrochemische Produkte. Das geht aber auch weiter bis hin zu Teppichen, Gold und dem ganzen Banken- und Finanzsektor. Also in der vollen Breite haben wir hier ein Sanktionsregime, das auch in erheblichem Maße die Bevölkerung trifft. Also hier weitere abschreckende Wirkungen zu erzielen, ist kaum noch möglich. Mit anderen Worten, die Amerikaner haben sich in einer Art Sackgasse manövriert, wo auch sie keinen zusätzlichen erheblichen Druck mehr ausüben können. Das kann man durchaus als Chance sehen. Also auf der einen Seite Teheran, was nicht mehr sehr viel mehr hinzuzugewinnen hat durch weitere Eskalationen. Und auf der anderen Seite eine Trump-Administration, die politisch zumindest, was die politischen Mittel anbelangt, an eine Wand gestoßen ist, wo es nicht weitergeht. Und Teheran ist sich durchaus dessen bewusst, dass es im Grunde genommen über kurz oder lang keinen Weg daran vorbeigibt, dass es zu einer gewissen politischen Verständigung mit den Amerikanern kommen muss, wenn wir deeskalieren wollen, wenn wir die Vereinbarung in irgendeiner Form retten wollen und wenn Teheran wirtschaftliche Erleichterungen will. Das funktioniert nicht mit russischer und chinesischer Unterstützung allein, das funktioniert nicht mit europäischer Unterstützung, das haben wir gesehen. Also die Teheraner Führung ist sich durchaus dessen bewusst, dass es zu Verhandlungen irgendwelcher Art zurückkommen muss. Es will dies aber nicht sozusagen mit leeren Händen tun, das ist sozusagen ein Resultat dessen, was wir an Eskalationen am Persischen Golf sehen. Leider, und das ist wiederum die schlechte Nachricht, stehen die Vorzeichen im Moment dennoch eher schlecht. Wir erleben, dass die Trump-Administration sich eher bestärkt fühlt im Moment nach einigen kleineren, halbherzigen Versuchen, vielleicht hier zu einer Verständigung zu kommen oder erste Gespräche anzuführen. Auch hier sind die Europäer leider grandios gescheitert, muss man sagen. Dass nun also die Vorzeichen eher so stehen, dass die Trump-Administration verstärkt weiterhin auf maximalen Druck setzt. Und auch die Proteste, die wir jetzt erlebt haben in Iran, und wir werden dazu ja sehr viel mehr hören, auch von den Kollegen auf dem Podium, deshalb werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Proteste haben die Trump-Administration eigentlich in ihrer Vorstellung bestärkt, dass maximaler Druck funktioniert, dass dieses Sanktionsregime effektiv ist und dass es nur noch ein kleines bisschen mehr an Anschluss da braucht, bevor dieses System vollkommen kollabiert. Und wenn das sozusagen die Vorstellung und Wahrnehmung ist, dann hat das ganz erhebliche Auswirkungen auch auf außen- und sicherheitspolitische Kalkulationen dieser Administration, die entsprechend sich auch auswirken auf die Verhandlungsbedingungen oder potenzielle Gesprächsbedingungen mit Iran. Die Vorzeichen stehen also leider schlecht. Wir sehen auch auf europäischer Seite mittlerweile, dass gerade Macron, aber auch die Deutschen und die Briten ganz andere Töne mittlerweile einschlagen, die eher eine weitere Eskalation beflügeln würden, als dass sie diese Atomvereinbarung retten. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir als Europäer auch heute noch ergreifen könnten, um konstruktiv zu wirken, aber das würde ich auch für die Diskussion aufgeben. Das heißt, einige negative Vorzeichen. Ich rechne eher damit, wenn es dabei bleibt und keine wesentlichen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, dass wir eine weitere erhebliche Eskalation sehen. Iran wird weiterhin Teile der Atomvereinbarung aussetzen und Iran wird höchstwahrscheinlich auch weiterhin Anschläge verüben oder zumindest indirekt versuchen, die Situation gerade am Persischen Golf, vielleicht auch darüber hinaus, zu eskalieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich Deeskalation am Persischen Golf sehen wollen, dann führt kein Weg an einer Lösung auch des Nuklearkonflikts im Kern vorbei. Das heißt, das lässt sich nicht militärisch lösen. Diese ganze Debatte, die wir in Deutschland haben, wegen ob wir mehr Fregatten hinschicken sollen oder nicht, das wird das Kernproblem als solche nicht lösen. Das wird es verschieben in eine andere Region, in einen anderen Bereich, wo wir reagieren müssen. Das heißt, wir kommen nicht drum herum. Es ist im Kern ein US-iranischer Konflikt, der sich an der Atomfrage entbrannt hat und nun ganz massive Auswirkungen auf die Sicherheit der Region und darüber hinaus hat. Also das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Gelingt uns das nicht, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, ist die Gefahr einer militärischen Eskalation erheblich hoch. Denn eine Vorstellung einer kontrollierten Eskalation ist natürlich auch eine Illusion, das wissen wir alle. Sie können Eskalation nicht vollständig kontrollieren. Es droht jederzeit außer Kontrolle zu geraten. Auch das Kalkül Washingtons wird sich sehr schnell ändern, sollte es erstmals Tote geben, beispielsweise amerikanische Soldaten zu Tode kommen durch einen nächsten Eskalationsschritt. Dann sind auch Militärschläge von amerikanischer Seite unter den derzeitigen Bedingungen sehr wohl denkbar. Denkbar ist auch, dass es uns nicht gelingt, darauf steuern wir im Moment leider zu, die Atomvereinbarung zu wahren oder Iran wieder vollständig zurückzuholen und die Amerikaner auch wieder an Bord zu holen. Das heißt, wir hätten eine Situation, in der es womöglich keine Atomvereinbarung gibt und im schlimmsten Fall Iran auch gleich ganz aus dem NPT, also aus dem Nichtverbreitungsregime, aussteigt. Das heißt, Iran würde sich in dem Fall an keine Nichtverbreitungsauflagen mehr gebunden sehen. Dann würde es im Prinzip auch gar keine Rolle spielen, ob Teheran entscheidet, Nuklearwaffen produzieren zu wollen oder nicht. Allein die Unsicherheit darüber, ob das iranische Atomprogramm eine entsprechende waffentechnische Komponente hat, würde Staaten beispielsweise wie den israelischen, die sich in besonderer Weise durch Iran bedroht sehen, vermutlich dazu verleiten, über Militärschläge gegen iranische Nuklearanlagen nachzudenken. Also auch da gibt es erhebliches Eskalationspotenzial. Dann ist es anzunehmen, dass Iran entsprechend in der Region auch reagieren würde. Und im schlimmsten Fall hätten wir dann auch einen nuklearen Rüstungswettlauf am Persischen Golf, also ein weiteres Horrorszenario, das wir uns hier zusammenbasteln dürfen. Also neben all den Krisenherden, die wir ohnehin in der Region haben, noch zusätzlich eine nukleare Proliferationskrise, also auch hier erhebliches Eskalationspotenzial. Und dann schließlich.
Vielen Dank. Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen, aber vielleicht machen wir einiges nachher. Eine Frage hätte ich jetzt schon kurz an Sie. Wenn ich bin meine E-Mails durchgegangen in Vorbereitung auf die Veranstaltung und finde eigentlich in jedem Jahr eine der E-Mails, droht ein neuer Krieg mit dem Iran oder wann kommt der Krieg mit dem Iran, so in diese Richtung. Sie haben es ja schon ein bisschen beschrieben, aber was ist genau jetzt anders als vor 3 Jahren oder was? Man kann es nicht auf einer Skala beschreiben oder so, aber vielleicht, wenn Sie zurückdenken, nochmal, was ist das Neue jetzt?
Ich denke, das Neue ist sehr deutlich. Das Neue ist der Atomkonflikt, der in eine zweite Phase getreten ist. Nämlich, dass die Amerikaner aus der Atomverhandlung ausgeschieden sind, wir seitdem erhebliche und sehr substanzielle Sanktionsrunden gesehen haben, die Europäer nicht in der Lage waren, diesem Sanktionsdruck auch nur das Mindeste entgegenzusetzen und Iran zu einer Taktik gewechselt hat, die es schlicht sozusagen aus freiem Kosten-Nutzen-Kalkül für Iran gewinnbringender macht, zu eskalieren, als sich auf Engagement und diese Art der sozusagen Kapitulation, wie es aus iranischer Sicht zumindest aussehen würde, einzulassen. Das ist das, was die Situation verändert hat. Das heißt, wir haben eine größere Risikobereitschaft, weil die Kosten andere sind. Die stehen also mit dem Rücken zur Wand, sie haben sehr viel weniger zu verlieren. Das ist ja das Absurde. Wir sind jetzt in einer Situation, in der selbst UN-Sanktionen gar keinen Effekt, gar keinen abschreckenden Effekt mehr auf Iran ausüben können, weil Iran schon so massiv sanktioniert ist, dass wir nicht mal mehr über die Vereinten Nationen irgendeine Form von Druck ausüben können. Ja? Das ist es, was sich hier verändert hat, wo Iran für sich einen Spielraum sieht, übrigens auch nicht mit dem Ziel einer militärischen Eskalation. Iran glaubt, hofft und hat entsprechend bislang sehr geschickt kalkuliert, dass es eben nicht dazu kommt, sondern dass sie ihre Ausgangsposition so ändern, dass sie unter neuen Bedingungen bestimmte Dinge verhandeln können, wo sie nicht durch die Bank, durch den Kürzungen ziehen.
Vielen Dank.